Krise ist das eine, aber aus dieser Krise lernen und dann letzten Endes auch diese Inhalte mitnehmen und sagen, das hat mir geholfen, probiere ich es auch einfach nochmal nächstes Mal, wenn es mir schlecht geht.
Gesund sein. Dein Podcast für mehr Gesundheit im Alltag. Mein heutiger Gast, Professor Dr. Stefan Schneider, ist nicht nur Sportwissenschaftler, sondern auch Theologe und Leiter des Centers for Health and Integrative Physiology and Space an der Deutschen Sporthochschule Köln. Er erforscht, wie sich Bewegung auf unsere mentale und emotionale Gesundheit auswirkt, von extremen Situationen im Weltall bis hin zu unserem Alltag auf der Erde. Seine Forschung zeigt, Bewegung ist weit mehr als nur körperliches Training. Sie beeinflusst unsere Psyche, unsere Emotionen und unsere Fähigkeit, mit Stress umzugehen. Wie kann Bewegung gezielt eingesetzt werden, um Stress zu regulieren und emotionale Stabilität zu fördern? Oder wie beeinflussen unsere persönliche Biografie oder unsere familiären Prägungen, wie gut wir darin sind? Und warum sollten wir eher von somatopsychischen als von psychosomatischen Erkrankungen sprechen? All das und mehr spannende Fragen besprechen wir in dieser neuen Podcast-Episode von Gesundsein. Lasst uns eintauchen in die faszinierende Welt der Neurophysiologie der Bewegung und herausfinden, warum unser Körper der Schlüssel zu einem stabilen Geist sein kann. Guten Morgen, Stefan. Ganz herzlich willkommen bei mir im Podcast.
Ja, guten Morgen, Stefanie. Danke für die Einladung.
Das schöne Namenkompliment habe ich dir, glaube ich, schon gegeben am Anfang. Ne? Sag mal, Sportwissenschaften und Theologie, das ist eine super wilde Kombination, habe ich so noch nie gehört. Wie bist du dazu gekommen?
Oh, das ist, glaube ich, einfach mangelnde Stringenz in meinem Lebenslauf. Ich habe damals...
Wie sympathisch.
Ja, muss man ja offen drüber sprechen.
Absolut.
Ich habe damals mit Sport angefangen zu studieren, weil ich irgendwie überhaupt keinen Plan hatte und sehr sportlich war. Und habe dann aber nach 3 Semestern gemerkt, dass das mich mental nicht so ganz auslastet. Und da ich in einer Gemeinde, in einem religiösen Kontext groß geworden bin, war das nächstliegende, Theologie zu studieren, weil ich halt nichts anderes kannte. Und habe ich gedacht, Gott, machst du das auch noch? Dann habe ich schnell die 3 Sprachen gemacht in 2 Jahren. Und dann ist das Theologiestudium eigentlich auch gegessen, wenn man die hinter sich hat.
Das ist ja total spannend. 3 Sprachen, das ist Latein,
Griechisch und Hebräisch.
Griechisch und Hebräisch, wow, die hast du innerhalb von 2 Jahren gelernt.
Ja, wie gesagt, Respekt. Ich hatte Langeweile.
Respekt. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass du heute da bist und dass wir über diese vielseitige Forschung, die du da in dem Bereich der Neurophysiologie von der Bewegung machst, sprechen können. Nach unserem ersten Gespräch war ich so beeindruckt und ich konnte vor allen Dingen so viel für mich persönlich mitnehmen, dass ich mich jetzt umso mehr freue, dass ich dich hier im Podcast habe und dass wir das mit den Hörerinnen und Hörern teilen können. Ich meine, mittlerweile sind wir ja schon zu dem Konsens gekommen, dass Bewegung, also körperliche und mentale Gesundheit, sich irgendwie gegenseitig bedingen. Daher kommt ja auch der Begriff der psychosomatischen Erkrankungen. Und du hattest in dem Gespräch gesagt, dass das eigentlich falsch herum ist. Denn du denkst, diese Abhängigkeit geht eigentlich andersrum und du hast es somatopsychische Erkrankungen genannt. So sollte es eigentlich heißen, weil die Symptome durch somatische, also körperliche Symptome entstehen. Kannst du uns diese Perspektive vielleicht für den Einstieg nochmal erklären?
Erstmal danke für die Lobhudelei. Gut, dass die Latte jetzt gar nicht hoch liegt. Das ist schön.
Da springst du doch locker drüber, so sportlich wie du bist.
Ja, ich werde ja auch älter. Aber ich probiere es. Also lass uns das doch vielleicht an einem ganz klassischen Beispiel Stress deutlich machen. Ja, ist ja die klassische psychosomatische Erkrankung, von der wir sprechen. Stress, Burnout, Depression. Und der Stress ist ja eigentlich nicht das Problem. Also wenn wir uns einfach mal ein bisschen mit der Stresssituation des Menschen beschäftigen, müssen wir feststellen, wir haben schon immer Stress gehabt. Und früher war der Stress auch viel letaler, als er heute ist. Wenn wir beispielsweise mal gerade in die Ukraine schauen oder in den Gazastreifen nach Israel, da haben die Menschen wirklich Stress, weil da geht es häufig um Leben und Tod. Und das, was wir als Stress bezeichnen, ist eigentlich, ich rede häufig von Luxusstress. Also einfach ein bisschen Terminnot, vielleicht auch die Unfähigkeit zu priorisieren ja, und alles gleichzeitig machen zu wollen. Und eigentlich haben wir als Menschen auch sehr gut gelernt, mit Stress umzugehen, weil Bewegung ist ein natürlicher Stresskiller. Also wenn wir vor dem Säbelzahntiger weglaufen oder das Mammut jagen, wird unser Körper mit Stresshormonen, Adrenalin und Noradrenalin überspült, um uns zu einer außergewöhnlichen körperlichen Leistung zu befähigen. Und das baut dann den Stresslevel auch wieder ab. Das heißt, Bewegung ist eigentlich ein natürlicher Stresskiller. Und deswegen würde ich eher sagen, wir bewegen uns zu wenig, wir kümmern uns zu wenig um unseren Leib und unsere Körperlichkeit. Und das führt letzten Endes dann zu psychischen Erkrankungen. Wobei ich jetzt nicht alle psychischen Erkrankungen über ein, Kamm scheren will. Mhm. Ja. Man muss da sicherlich sehr gut differenzieren, aber Bewegung ist in vielen Fällen tatsächlich ein hilfreicher Ansatz in der Therapie.
Du hast das gerade jetzt schon angesprochen, ne? Unser Gehirn wurde ja über viele Jahrtausende programmiert, sage ich mal, in einem komplett anderen Umfeld als in dem wir heute leben. Gehen wir also mal diese paar Tausende von Jahren zurück. Da war Bewegung eben noch selbstverständlich, ne? Jagen, sammeln, fliehen, du hast gerade gesagt, fliehen, klettern. Und heute bewegen wir uns ja natürlich immer weniger. Ich glaube, das merkt jeder von uns. Und unser Gehirn steckt aber evolutionär eben noch in diesen alten Mustern fest, während unser Alltag heute völlig anders aussieht. Was genau sind das denn für Muster? Wie wurden wir damals programmiert, damit wir das einmal für die Hörerinnen und Hörer erklären?
Ich glaube, dass wir nicht davon sprechen können, dass wir programmiert worden sind, sondern unser Gehirn ist einfach extrem plastisch und unser Körper ist extrem plastisch und formbar und auch extrem anpassungsfähig. Und ja, der Wandel hat, glaube ich, stattgefunden in dem Moment, wo das Informations- oder das digitale Zeitalter begonnen hat und Erwerbstätigkeit auf einmal keine körperliche Erwerbstätigkeit mehr war. Und das war ein sehr schneller Wandel, der irgendwann in den 70er, 80er, 90er Jahren stattgefunden hat. Und unser Körper, unser Gehirn hinkt dem halt noch hinterher. Das dauert etwas, bis man sich angepasst hat. Das können wir nicht auf einmal umswitchen.
Ja.
Die Frage ist natürlich auch, ob wir es umswitchen müssen oder ob wir vielleicht auch einfach damit umgehen lernen oder ob es ein natürlicher Schritt der Evolution ist, dass wir uns weniger bewegen, dass wir dann vielleicht auch früher krank werden, früher sterben. Das sind ja alles Dinge, die wir mitdenken müssen.
Ja. Ja, du hattest mir damals in unserem Gespräch erklärt, dass wenn wir uns bewegen, dann passiert, dann ist das sozusagen die Antwort, um unser Stresssystem zu regulieren. Das heißt, wir haben, wenn wir jetzt eine Stresssituation haben, dann schüttet unser Körper Cortisol aus, dann sind wir in diesem Fight-or-Flight-Modus, richtig? Wir sind angespannt. Mhm. Und durch diese Bewegung, die wir eben dann automatisch hatten, aus der wir, weil wir fliehen mussten aus einer Situation, wir mussten rennen, wir mussten vielleicht auf einen Baum klettern, hat sich dieser Körper dann reguliert und die Stressantwort sich damit eigentlich erledigt?
Ja, ich glaube, das kennt jeder von uns, der mal Sport getrieben hat, dass man tatsächlich echt mit einem dicken Kopf da reingeht und kognitiv total überlastet ist, dann aber in dem Moment kommt, wo man nachher sagt, Mensch, jetzt habe ich den Kopf mal wieder so richtig frei bekommen. Und das ist letzten Endes nichts anderes als eine Stressregulation, eine generelle Defokussierung weg von den eigentlich exekutiven Funktionen, von frontalen Hirnregionen hin auf eine Körperlichkeit, auf eine Leiblichkeit, Spaß an Bewegung. Und das tut uns in den meisten Fällen einfach nur gut.
Mhm. Und kannst du vielleicht auch erklären, was da biochemisch genau vor sich geht? Also was macht dann Bewegung mit den Stresshormonen oder so? Werden die abgebaut?
Ja, also zum einen kommt es eben zu dieser Ausschüttung dieser Stresshormone während in einer Stresssituation und wir alle kennen das, wenn wir wütend sind oder gestresst sind, möchten wir am liebsten einfach mal
wegrennen.
Zuschlagen. Ja, oder wegrennen zuschlagen. Oder zuschlagen, irgendetwas. Das ist natürlich häufig nicht sozial adäquat. Was dann letzten Endes passiert durch Bewegung ist tatsächlich, dass diese Stresshormone abgebaut werden, aber auch im Gehirn kommt es eben zu einer Umlagerung von neuronaler Aktivität, die Regionen, die für Kognition zuständig sind, also für die Stresswahrnehmung, vor allen Dingen im frontalen Bereich, da reduziert sich die Aktivität, normalisiert sich die Aktivität wieder und das lässt uns dann letzten Endes auch wieder rational denken.
Ich finde das sehr interessant, weil es gibt ja tatsächlich Arbeitssituationen, da sind wir so gestresst oder es kommt eine E-Mail rein, vor der du wirklich einfach wegrennen möchtest. Aber wir tun es dann halt nicht, aber wir sollten es vielleicht einfach.
Ich glaube, das hat auch mit Resilienz zu tun. Also der Frage, wie gehen wir denn mit Stress um? Nochmal, Stress ist ja eigentlich was sehr, sehr Positives. Ja, es spornt uns an, es motiviert uns. Es führt halt häufig zu einer Reaktion, die emotionsgeladen ist und die nicht mehr rational ist. Und da wird es dann zum Problem. Und da kann Sport sicherlich helfen, das Ganze mal so ein bisschen zu dämmen. Es gibt auch andere Möglichkeiten, Meditation, Gebet oder ein gutes Glas Rotwein tut es bei mir meistens auch. Und einfach mal runterzukommen, die Emotion aus der Situation herauszunehmen und das Ganze nochmal rational zu betrachten.
Und du forschst ja an deinem mit deinem Team an, ich sag mal, der neurologischen Effekten von Bewegung. Was haben eure letzten Studien denn da so Spannendes ergeben? Was habt ihr zeigen können?
Wir beschäftigen uns über die gesamte Lebensspanne mit dem Thema Sport und mentale Gesundheit. Also wir fangen mit Kindern und Jugendlichen an in der Schule. Wir begleiten dann Menschen in ihrer beruflichen Situation, unter anderem auch die europäischen Astronauten an Bord der ISS, bis hin im Alter dann zur Demenzprophylaxe. Und ein ganz wichtiger Effekt, den hat Arne Dietrich Anfang der 2000er Jahre beschrieben. Komplexer Begriff, transiente Hypofrontalität. Er hat quasi die These aufgestellt, dass unser Gehirn nur begrenzt Ressourcen zur Verfügung hat und dass eben während körperlicher Aktivität Ressourcen in den Bereich des Gehirns geleitet werden, der für Motorik zuständig ist und dafür dann andere Hirnregionen, wie zum Beispiel der präfrontale Kortex, exekutive Funktionen, emotionale Regulation runtergefahren werden.
Das war erstmal nur eine These. Also eigentlich wie beim Schlafen.
Ja, beim Schlafen wird das ganze Gehirn in einen Ruhezustand gesetzt. Und hier habe ich also sehr spezifische Areale, die mal in ihrer Aktivität reduziert werden. Und das konnten wir in vielen, vielen Studien nachweisen. Das ist mittlerweile, glaube ich, wissenschaftlicher Konsens, dass das stattfindet. Und das eben gut ist für die Stressregulation und dann auch für die kognitive Performance nach Sportbewegung und körperlicher Aktivität.
Und gibt es zum Beispiel auch konkrete Studien, die zeigen, dass beispielsweise Bewegungsmangel tatsächlich mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für Angstzuständen oder Depressionen einhergeht?
Es gibt da viele schöne Korrelationen, aber Korrelationen haben ja häufig einen Mangel an Kausalität. Also beispielsweise gibt es Zahlen der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, die zeigen, dass wir immer mehr übergewichtige oder mehrgewichtige Menschen haben und dass gleichzeitig auch die Zahl der psychischen Erkrankungen ansteigt. Dann liegt es irgendwo auf der Hand, das zu vernetzen, aber das ist erst halt mal nur eine Korrelation. Ja. Ich glaube, viel wichtiger ist es, in die therapeutische Intervention zu schauen, dass wir sehen, wenn wir Menschen mit psychischen Problemen haben, Angststörungen, Depressionen, dann kann Sport, Bewegung, körperliche Aktivität tatsächlich helfen. Da ist die Studienlage, glaube ich, wirklich gut, zu zeigen, dass das ein Medium der therapeutischen Intervention sein kann.
Genau, ein Medium, das heißt, ich meine, die heute gängigen Lösungen, um mentale Gesundheit zu stärken, sind Gesprächstherapie, irgendwie Selbstreflexion, generell psychologische Interventionen. Und du sagst, das ist jetzt nicht alles Quatsch, aber man sollte das ergänzen, richtig?
Genau, solche therapeutischen Ansätze haben ja manchmal so einen quasi religiösen Zugang, dass sie denken, es geht nur Gesprächstherapie, es geht nur Verhaltenstherapie oder es geht nur Psychotherapie. Es gibt einen Professor an der Freien Universität Amsterdam, Pim Kuipers, der, glaube ich, federführend in dem Bereich Therapieforschung ist. Und er zeigt ganz klar, dass es nicht die Therapiemaßnahme gibt, sondern dass die Therapiemaßnahme letzten Endes auf den Einzelnen abgestimmt werden muss. Ja, für einen ist es eine Verhaltenstherapie. Einer braucht 10 Sitzungen, jemand anderes braucht nur 2 Sitzungen. Und Sport, Bewegung hat da sicherlich auch ihren Platz drin. Wichtig ist, dass der Therapeut letzten Endes auf einer Metaebene in der Lage ist zu schauen, was hilft denn letzten Endes meinem Klienten, meiner Klientin.
Ja, ja. Und nochmal auf deine Forschung zu sprechen, um auf deine Forschung nochmal sprechen zu kommen, mein Gott, voll der Fassbar. Um nochmal auf deine Forschung zu sprechen zu kommen, du hast auch viel in Schulen geforscht, richtig? Mit Kindern, wo es darum geht, zu schauen, wie sozusagen die Antwort des Gehirns auf Bewegung ist, auch während der Schulzeit beispielsweise. Und da habt ihr, glaube ich, ganz spannende Sachen rausgefunden. Vielleicht kannst du darüber ein bisschen erzählen.
Wer Kinder hat, weiß das ja selber, dass es nichts Schlimmeres gibt als ein verregneter Sonntagnachmittag mit den Kindern im Haus. Kinder haben eben einen sehr natürlichen Bewegungsdrang. Und es gibt mittlerweile nicht nur unsere Studie, sondern viele, viele andere Studien, die zeigen, dass körperliche Aktivität im Schulalltag, im Lebensalltag von Kindern und Jugendlichen die schulische Leistung enorm befeuert. Der Sportunterricht, insbesondere in der Schule, wird ja häufig stiefmütterlich behandelt. Es ist immer das Erste, was ausfällt. Ist sehr schwer sicherlich auch zu organisieren. Aber wir wollten immer darauf aufmerksam machen, dass der Sportunterricht eben auch eine sehr starke regulierende Funktion auf die schulische Leistungsfähigkeit hat. Und nicht nur der Sportunterricht, sondern bewegte Schule insgesamt. Also ein Schulweg, der am Morgen zu Fuß oder auf dem Fahrrad zurückgelegt wird oder auch der Heimweg. Kinder brauchen Bewegung, damit sich das Gehirn entwickelt. Auch hier haben wir wieder die Stressregulation. Irgendwann ist der Kopf dicht nach 3 Stunden Mathe, Deutsch, Englisch. Und da ist es ganz gut, sich mal zu defokussieren, den Kopf wieder frei zu kriegen, um dann anschließend auch wieder effektiv lernen zu können und sich zu konzentrieren.
Ja, das finde ich jetzt persönlich als Mutter zum Beispiel eine super wichtige Erkenntnis, weil genau das auch, ich muss ganz ehrlich sein, in der Stadt fällt einem das manchmal ein bisschen schwerer, weil man natürlich, ich sag mal, jetzt in unserem Fall kürzere Wege hat. Man hat jetzt vielleicht keinen eigenen Garten, wo die Kinder einfach mal rennen können. Klar gehen die auf den Spielplatz, aber gerade im Winter fokussiert sich das alles schon sehr oft drin. Und ich finde, da spürt man das richtig als Familie, dass da was fehlt. Und da muss man sich wirklich ja Bewegungstherapie irgendwie suchen für die Kinder. Und deswegen finde ich eure Studien da so super spannend. Viele von uns Erwachsenen kennen ja das Gefühl, dass wir jetzt zum Beispiel nach einem anstrengenden Tag einfach aufs Sofa fallen und nichts tun wollen. Das Nichtstun hat man sich dann so richtig verdient. Aber ist es vielleicht auch in dem Fall schlau, einfach mal zu überlegen, ob nicht die Bewegung dann doch der richtige Weg wäre?
Das hängt, glaube ich, davon ab, wie wir Anstrengung definieren. Also war der Tag körperlich anstrengend? Bin ich beispielsweise in der Pflege unterwegs? Bin ich als Handwerker, als Dachdecker unterwegs, dann ist es, glaube ich, ganz gut, sich am Abend auch mal auszuruhen, diese Balance wieder zu finden zwischen körperlicher Belastung und körperlicher Entlastung. Wenn ich allerdings einen Job habe, der primär sitzende Tätigkeit hat, der auch viel kognitive Anforderungen hat, wo ich mich lange konzentrieren muss, wo ich also mentalen Stress habe, da würde ich immer empfehlen, Bewegung ist sicherlich zum Abschalten ganz hilfreich. Das ist schwierig, ja, das ist der Tritt in den eigenen Arsch, wo man dann den auch hochbringen muss und sich motivieren muss.
Ja.
Mein eigener Fokus ist dann immer auf das Ende, dass ich weiß, danach geht's mir besser. Ich habe es selbst erfahren, auch wenn es mir jetzt schwerfällt, aber ich raff mich nochmal auf und ich weiß, danach geht's mir besser und ich kann auch gut in den Abend reingehen.
Okay, ich finde, das ist eine schöne Idee, sich auf das Gefühl danach zu konzentrieren und sich damit irgendwie zu motivieren. Und du hast auch gerade schon meine zweite Frage eigentlich beantwortet, wie ich nämlich entscheiden kann, ob ich mich lieber sportlich betätige oder lieber doch eher Regeneration betreibe. Es hängt davon ab, wie mein Alltag sich gestaltet, ob der Stress mental ist, körperlich ist oder die Anstrengung mental oder körperlich ist. Und das finde ich nämlich auch super wichtig, da für sich den richtigen Weg zu finden. Viele Menschen versuchen ja zum Beispiel, also ich unter anderem auch, Stress nicht nur durch jetzt Nichtstun, sondern irgendwie durch aktiveres Nichtstun irgendwie auszugleichen, nämlich Meditation oder Atemübungen irgendwie abends noch einzubauen. Würdest du sagen, wie unterscheide ich denn dazwischen, ob jetzt Bewegung besser ist oder zum Beispiel Meditation oder Atemübungen? Gibt es da auch irgendwie eine gute Differenzierung, an die ich mich halten könnte?
Ich glaube, ganz wichtig ist, dass Menschen Erfahrungswerte sammeln. Also tatsächlich mal alles ausprobieren, viele Sportarten ausprobieren, viele verschiedene Meditationspraktiken ausprobieren, vielleicht mal beten, ist ja auch eine Form der Meditation. Um dann immer zu schauen, was macht das denn mit mir? Also bringt mich das tatsächlich runter? Hilft mir das auch in dieser Situation? Und erst wenn ich dieses Erfahrungswissen aufgebaut habe, kann ich quasi wie aus einem Baukastensystem mir die Elemente rausnehmen, von denen ich weiß, das tut mir jetzt gut.
Also ausprobieren.
Ja, sich selbst dafür zu sensibilisieren. Es ist ja auch ein Phänomen unserer Zeit, dass die Leiblichkeit mehr und mehr in den Hintergrund gerät, weil wir uns halt auf Ausbildung, auf Schule, auf Studium, auf Job konzentrieren und alles ist irgendwie Kopf, mental, kognitiv.
Wir sind eine verkopfte Gesellschaft.
Das ist ein schönes Bild dafür. Ich glaube, wir müssen einfach wieder erkennen, wie unser Körper das Ganze reguliert, auch eine Form von Körperlichkeit entwickeln, die wir dann einsetzen können, um tatsächlich dann auch den Stress zu regulieren, um den Kopf freizukriegen und aus diesem Verkopften rauszukommen.
Ja,
aber das ist was, wenn du selber Kinder hast, was wir unseren Kindern mit auf den Weg geben müssen. Ja, das lernen wir, was Hans hier nicht lernt, lernt Hans immer mehr. Das gilt zwar nicht, das können wir auch im Erwachsenenalter noch lernen. Aber wenn wir das unseren Kindern mit auf den Weg geben, verschiedene Bewegungsformen, Freude an Bewegung, die ja intrinsisch vorhanden ist, dann nehmen die ganz viel mit für ihr Leben und können dann in solchen stressigen Lebenssituationen genau darauf wieder zurückgreifen und sagen, Mensch, das hat mir doch Spaß gemacht, das war regulierend, das probiere ich nochmal.
Ja, und ich finde, darin liegt so eine starke Kraft, ne, wenn wir den Kindern im Grunde genommen diese Automatismen, diese Routinen irgendwie mitgeben. Das hab ich schon immer so gemacht, deswegen mache ich das so weiter. Bewegung ist eben für viele Menschen, die das sozusagen von früh auf kennengelernt haben, glaube ich, eine Selbstverständlichkeit, für andere dann eben eine Herausforderung. Und während manche das, wie wir gerade gesagt haben, in der Kindheit gelernt haben, ist das und Sport wirklich als Ventil für Stress oder Emotionen genutzt haben, fällt es anderen vielleicht schwerer, weil sie es nicht so durch die Familie kennengelernt haben. Wie sehr, würdest du sagen, beeinflusst denn unsere persönliche Biografie, ob wir Bewegung als Mittel zur Stressregulierung kennen oder nicht?
Ich glaube, das ist zum einen die persönliche Bewegungshistorie, Bewegungsbiografie. Also habe ich als Kind viele verschiedene Sportarten gemacht, habe ich Ballsportarten gemacht, Einzelsportarten gemacht, habe ich festgestellt, wie gut es ist, in der Gruppe zu arbeiten, Sport zu treiben. Oder habe ich es vielleicht auch genossen, mal für mich alleine zu sein und nur für mich Sport zu machen, im Wald joggen zu gehen oder alleine im Fitnessstudio zu sein. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und der zweite Aspekt, der mir wichtig ist, das Menschen wieder bewusst zu machen. Wir vergessen das ja auch, diese Automatismen. Mhm. Sie sind Automatismen, weil sie einfach da sind und wir sie als solche gar nicht mehr wahrnehmen. Und ich glaube, das ist genau der Job, den wir hier gerade machen. Ja? Wissenschaftskommunikation. Uns drüber zu unterhalten, was ist denn der Stand der Wissenschaft? Jetzt in unserem Fall Sport, Bewegung, körperliche Aktivität. Die Menschen informieren, aufklären darüber, wie das funktioniert und vielleicht neugierig machen, dass sie selber sagen, Mensch, das probiere ich doch mal für mich aus. Und vielleicht kommen sie auch zu dem Schluss, das ist nichts für mich, das ist okay. Aber ich möchte eben den Menschen eine rationale Entscheidung zugänglich machen. Ich möchte ihnen Dinge erklären, sie aufklären, dass sie dann in der Lage sind, sich rational zu entscheiden und auch Verhalten zu ändern.
Ja, du hast mich jetzt gerade auf etwas gebracht. Ich habe in meiner Kindheit, beziehungsweise ich fange mal anders an, wenn ich mein Leben so betrachte, retrospektiv, dann hatte ich eigentlich als Kind sehr viel Bewegung in meinem Alltag. Ich bin immer mit dem Fahrrad zur Schule gefahren oder zur Schule gelaufen. Ich habe zweimal in der Woche irgendwie Tennis gespielt, war im Sport in der Schule immer super aktiv, weil ich irgendwie immer total ambitioniert war, irgendwie den Ball irgendwie in den Korb zu kriegen und so. Habe mich im Grunde genommen regelmäßig ausgepowert. Und was dann passiert ist, als ich nach dem Abitur umgezogen bin, zum Studieren gegangen bin, ist, ich habe natürlich meinen kompletten Kontext verändert. Ich habe mich in eine neue Lebenssituation begeben und diese Automatismen, die ich damals in der Schulzeit eigentlich hatte und aufgebaut habe, die habe ich irgendwie so hinter mir gelassen. Und ich habe dann eben dieses zweimal die Woche so richtig auf den Ball kloppen und mich auch auszupowern eben nicht mehr gehabt. Habe es nicht aufrechterhalten. Ich habe dann nur noch so sporadisch gespielt. Und ich glaube schon, dass dieser Verlust der Routine einen Einfluss hatte auf auf mein mentales Wohlbefinden, auf meine emotionale Regulation. Das kann ich jetzt so retrospektiv irgendwie sagen und bewerten. Aber deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass auch wenn man sich von der einen in eine andere Lebensphase begibt, den Wohnort wechselt, seinen Kontext verändert, dass man trotzdem darauf achtet, seine Hobbys beizubehalten. Ja, vor allen Dingen Sport, vor allen Dingen, ich sag mal, andere Ausgleichsübungen. Ja, für mich ist auch das Malen irgendwie total wichtig. Aber ja, dass man einfach dieses Glücklichsein durch diese Routine, die man sich aufgebaut hat, mitnimmt und das nicht komplett hinter sich lässt. Wundert dich jetzt wahrscheinlich nicht, dass das sich für mich so angefühlt hat.
Nee, aber viel wichtiger finde ich die Entwicklung, die dahinter steckt. Also, dass wir tatsächlich diese Dinge auch mal vergessen. Und das passiert ja häufig, wenn wir ein neues Lebensumfeld gehen, wenn wir zum Studium in eine andere Stadt gehen oder den Job wechseln. Ja. Auf einmal verändert sich alles. Und wir fragen uns dann auch, und das hast du dich ja scheinbar auch gefragt, was fehlt mir denn jetzt eigentlich nach einer gewissen Zeit, wenn Normalität wieder eingekehrt ist? Und sich dann darauf zurückzubesinnen und das dann auch als Motor zu nutzen. Ich meine, du hast noch viele, viele Lebensjahre vor dir. Das ist ja eine Erkenntnis, die durchaus jetzt hilfreich sein kann für das weitere Leben. Also
absolut.
Krise ist das eine, aber aus dieser Krise lernen und dann letzten Endes auch diese Inhalte mitnehmen und sagen, das hat mir geholfen, probiere ich es auch einfach nochmal nächstes Mal, wenn es mir schlecht geht.
Genau, ja, ganz genau. Und das gilt auch für Situationen, in denen man im Grunde genommen wirklich sich überhaupt nicht danach fühlt, sich zu bewegen. Es kann wirklich, es kann einen wirklich rausziehen, sag ich mal, ne, aus einem Stimmungstief, weil es natürlich auch, vielleicht kannst du es kurz erklären, was passiert denn, wenn wir uns bewegen? Was passiert dann mit unserer Stimmung? Dass Endorphine freigesetzt werden, ist wahr, oder?
Ja, das wird immer so ein bisschen kolportiert, diese Glückshormone, die da freigesetzt werden. Die werden erst sehr, sehr spät freigesetzt. Ja, also auch das hat letzten Endes anthropologische Effekte. Wenn ich also vor dem Säbelzahntiger abhaue und weglaufe, dann kann ich irgendwann nicht mehr. Und mein Körper reagiert halt damit darauf, dass er Endorphine und Endokannabinoide ausschüttet, die quasi schmerzstillend wirken und mich dann dazu bemächtigen, eben doch noch weiterzulaufen. Also halbe Stunde Sport hat nicht viel mit Endorphinen oder Endokannabinoiden zu tun. Ich glaube, dass die Cannabinoide raucht man besser, um sich zu entspannen. Das ist der größere Effekt. Aber was tatsächlich passiert ist, ich bringe dieses ganze
System. Also ich muss mich richtig auspowern, ja, damit ich sozusagen diesen Effekt habe.
Genau, es muss wirklich wehtun. Ja, und die Belastung muss auch wirklich lang sein. Also dann wieder die Frage, möchte ich das empfehlen? Zurzeit eher nicht, aber so im Sinne des Selbstversuches gerne mal. Ja. Was eigentlich passiert ist, ich komme wieder in Bewegung. Also wir kennen das ja schon, wenn wir einen schlechten Morgen hatten und dann vor die Tür gehen. Ja, das Setting ändert sich, der Blick weitet sich, wir kommen in ein anderes Gefüge rein und das ist einfach so ein Sinnesreiz, der uns quasi aus den emotional Tiefen rausreißen kann. Nicht muss, ja. Also wir reden jetzt hier nicht wirklich über wirkliche Depressionen und emotionale Tiefstände, aber so über das tägliche, ich habe jetzt einfach keinen Bock mehr. Ja. Da kann es unheimlich hilfreich sein.
Ja, verstehe. Das heißt, welche Form der Bewegung eignet sich denn besonders jetzt zum Beispiel zur Stressbewältigung? Weil wir jetzt beim Thema waren, ne, wenn du jetzt irgendwie die Glückshormone, die Endorphine ausschütten möchtest, dann musst du dich richtig verausgaben und das auch relativ lange, bis du wirklich nicht mehr kannst. Welche Form der Bewegung eignet sich denn besonders gut zur Stressbewältigung so im Alltag, wo es jetzt eben nicht darum geht, ich bin depressiv, sondern ich habe einfach sehr viel Mental Load, ich habe den ganzen Tag am Computer gesessen. Gibt es da so ein paar Do's und Don'ts bei Bewegung, die du uns mitgeben könntest?
Das ist relativ simpel. Alles, was Spaß macht. Ja, okay. Also es geht nicht darum, laufen zu gehen oder ins Gym zu gehen oder sich in einem Team zu treffen, Basketball zu spielen, Tischtennis zu spielen. Es geht darum, dass die Sportart mir Spaß macht, dass ich wirklich in der Lage bin, dabei abzuschalten und dass es nicht nochmal ein zusätzlicher Stressor ist. Dass ich jetzt denke, jetzt muss ich auch noch laufen, da habe ich überhaupt keinen Bock zu.
Ja.
Wobei ich dann, wie eben schon gesagt,
ich bin jetzt nicht so die Läuferin zum Beispiel. Ich habe lieber den Ball, dem ich hinterher renne.
Genau. Also du spielst Tennis, hast du gesagt. Es ist halt ideal. Tennis, Racket. Auf einmal kommt das Spielerische raus. Der Spaß kommt, die intrinsische Motivation. Und auch da wirst du wahrscheinlich feststellen, die ersten Schritte sind schon schwierig. Und es ist aber schön, sich verabredet zu haben. Da wartet jemand auf mich. Der will auch, dass ich komme. Und auf einmal, wird es zum Selbstläufer und es funktioniert.
Ich habe mich selber schon mal beim Yoga beobachtet, wie ich so dachte, ich passe hier in dieses Asana jetzt einfach nicht rein. Das macht mich jetzt gerade eher aggressiv, als dass es mich entspannt. Warum? Was ist das?
Ja, ich glaube, auch hier müssen wir, also mir geht das ganz ähnlich. Ja, ich habe das immer im Gebet gehabt. Früher, als wir in der Gemeinde gebetet haben, habe ich immer gedacht, mein Gott, ich will mich bewegen. Also ich konnte mich überhaupt nicht, ob das Gebet oder Gespräch mit Gott oder was auch immer, fokussieren, sondern es ging letzten Endes für mich darum, ich brauche Bewegung, ich muss rauskommen. Und ich glaube, es gibt halt Menschen, die sind von Natur aus sehr unruhig, haben viel Bewegung in sich. Man nennt das dann auch häufig ADHS oder eine Form davon.
Hast du mir jetzt ja gerade eine Diagnose gestellt?
Nee, das war ja eine Selbstdiagnose. Retrospektiv, okay. ohne dass sie in irgendeiner Weise bestätigt worden ist. Aber wenn ich so meine Mama erzählen höre von früher, dann würde ich sagen, ich wäre ein klassisches ADHS-Kind gewesen. Ja, aber das ist ja wieder mein Mantra von eben, einfach ausprobieren, was wirkt. Für manche ist es total entspannend, Yoga zu machen, zu meditieren, zu beten. Die kommen dann runter, auch körperlich. Und für andere ist es eben die Bewegung, das Tennisspielen, das Laufen, das in der Gruppe sein, das für sich alleine sein. Und ich glaube, das müssen wir für uns selber rausfinden und dürfen uns dann auch nicht aufdoktrinieren lassen. Du musst Yoga machen, um mal wieder runterzukommen. Oder du musst laufen, dann wird es dir gut gehen. Nein, das gilt nicht. Es ist
keine Religion. Der Spaß ist der Bestimmer.
Ja, es macht ja dann auch nicht immer Spaß, das haben wir eben auch festgestellt. Aber dann ist es eben so dieses, ich raff mich jetzt auf und weiß, nachher hatte ich doch wieder eine gute Zeit gehabt und habe das sehr genossen.
Und gilt das zum Beispiel auch für die Regelmäßigkeit und Intensität, was am besten funktioniert? Also die Frage ganz konkret, ist es jetzt besser, sich jeden Tag ein bisschen zu bewegen oder ist es besser, sich seltener, aber dafür intensiver zu bewegen? Was sind da so... Kann man da überhaupt differenzieren oder ist das auch einfach persönlichkeitsabhängig?
Ich glaube, es ist auch sehr persönlichkeitsabhängig und hängt auch damit zusammen, was ich denn will. Also will ich mich um meine körperliche Gesundheit kümmern, will ich Gewicht reduzieren oder will ich mein Herz-Kreislauf-System, meine Muskulatur stärken oder will ich eben mich entstressen? Im letzteren Fall, wenn ich mich entstressen will, es gibt Menschen, die laufen gerne am frühen Morgen und gehen dann ganz relaxed in ihren Tag rein, könnte ich kotzen. Ja? Ich kann morgens nicht laufen. Ich will ausschlafen, meine Ruhe haben. Ich laufe gerne nochmal abends um 9 oder 10, wo andere die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, da kannst du doch niemals schlafen, das geht doch gar nicht. Ich glaube, da muss jeder auch das Mittel für sich finden, auch zu merken, jetzt bin ich gestresst, jetzt wird mir das mal ganz gut tun, vielleicht in der Mitte des Tages. Und dann gibt es Tage, da ist es dann vielleicht doch der Morgen, der besser läuft, weil es auch anders sich in den Tag hineinpasst.
Ja. Also jetzt nochmal gefragt für beispielsweise Leute, die jetzt ihre Bewegung total im Alltag irgendwie verloren haben, die jetzt vielleicht auch nicht so dieses eine Hobby aus der Jugend kennen, was ihnen total gefallen hat, also im Bereich Bewegung. Kannst du denen irgendwas mitgeben, wo sie anfangen könnten, irgendwie zu entdecken? Oder ist das, kann man da keine guten Tipps geben? Muss man einfach anfangen mit irgendwas?
Wir haben es eben schon angesprochen. Also ich glaube, es ist ganz hilfreich, nochmal auf die eigene Bewegungshistorie zu schauen. Was habe ich denn als Kind gemacht? Das hat mir Spaß gemacht. Wo kann ich vielleicht wieder anknüpfen oder als Jugendlicher? Der soziale Klebstoff ist für viele wichtig. Also zu wissen, haben wir auch gerade angesprochen beim Tennisspielen, da wartet ein Tennispartner, eine Tennispartnerin auf mich. Und wenn ich nicht hingehe, ist das Commitment nicht da und dann hat von uns heute Abend keiner Spaß. Also muss ich mich vielleicht selber aufraffen, um jemand anderes was Gutes zu tun.
Ja.
Also zum Sport verabreden ist für viele ganz hilfreich. Viele mögen auch für sich alleine Sport machen, dann ist es auch okay.
Ja.
Mein persönlicher Tipp ist halt immer wieder, sich zu hinterfragen, oder sich immer wieder die Frage zu stellen oder bewusst zu machen, dass ich mich danach wahrscheinlich viel, viel besser fühle. Ich investiere eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde und danach geht es mir besser und mein Tag läuft wieder runter. Und letzten Endes langfristig natürlich immer wieder die Frage stellen, wie möchte ich denn alt werden? Also in welchem gesundheitlichen Zustand möchte ich alt werden? Möchte ich fit sein? Will ich in der Lage sein, ein selbstbestimmtes, unabhängiges Leben zu führen? Oder mache ich mich irgendwann aufgrund von körperlicher Gebrechlichkeit abhängig von anderen Menschen? Und das ist, glaube ich, ein starker Motivator, auch immer die lange Perspektive zu sehen und zu haben.
Genau, das Motto hier bei mir heißt ja immer mehr Gesundheit im Alltag. Natürlich auch im Sinne der Langlebigkeit, sage ich mal, der gesunden Lebensspanne. Und eben wenn Bewegung so ein Schlüssel ist, sollten wir irgendwie schleunigst dafür sorgen, dass wir sie im Alltag gut unterbringen können, indem wir unserem Spaß folgen, indem wir dem folgen, was wir vielleicht in der Kindheit mochten, in der Jugend mochten. Was ich gerne zuletzt noch fragen würde, Stefan, ist, wie machst du das denn? Du hast jetzt schon so ein paar Sachen aus deinem persönlichen Bewegungsroutinen verraten, aber vielleicht kannst du uns da nochmal mitnehmen durch einen typischen Tag.
Ein wichtiges Element ist, das, was du eben gesagt hast, ist die Integration von Bewegung in den Alltag. Ja, auch da haben wir schon drüber gesprochen. Bewegter Schulweg. Ich bin früher mit meinen Kindern immer mit dem Fahrrad in die Schule gefahren. Ja, das war dann bei Regen auch mal anstrengend, aber das war für mich am frühen Morgen halt immer 30 Minuten Fahrradfahren. Ja. Dann bin ich natürlich sehr privilegiert. Ich habe eine Professur an der Deutschen Sporthochschule, das heißt, ich habe die Sportstätten vor der Haustür. Wenn mir danach ist, gehe ich einfach mal eine halbe Stunde ins Gym. Wir sind sehr schön gelegen im Kölner Stadtwald. Einfach mal eine Runde joggen gehen. Und für mich ist es tatsächlich immer dieser Punkt, mach was. Ich merke selber, ich bin gestresst. Mir geht's nicht gut. Ich muss mich bewegen. Und danach läuft der Tag wieder rund.
Das heißt, du machst auch gerne mitten am Tag mal eine Pause, hast immer deine Sportsachen dabei, was ja auch logistisch irgendwie ein wichtiger Punkt ist, weil wenn ich meine Sportsachen nicht dabei habe, dann mache ich höchstwahrscheinlich auch keinen Sport.
Ich habe immer ein Sportset im Büro, also gar nicht mitnehmen, sondern letzten Endes das vorrätig da liegen haben, um dann zu sagen, jetzt geht's los. Oder verabrede mich mit Kolleginnen und Kollegen zu sagen, lass uns gemeinsam eine Runde laufen gehen, lass uns ins Gym gehen, lass uns eine Runde Tennis spielen.
Das ist ein guter Tipp, finde ich. Und du brauchst natürlich irgendwie die Infrastruktur hoffentlich im Büro, dass du dich danach vielleicht auch mal duschen kannst. Das hast du natürlich in deinem Fall auch gegeben.
Auf jeden Fall. Aber auch das gilt, wenn man sich mal feucht abwischt nach dem Joggen, es muss ja nicht immer die Volldusche sein.
Keine Ausreden, ne? Und wenn du nachher stinkst.
Nein, aber ich glaube, auch das wird häufig falsch wahrgenommen. Wir stinken gar nicht, sondern der Schweiß, der geht ja hauptsächlich in die Kleider rein. Wenn ich die Kleider wechsle und mich danach auch vorm Waschtisch kurz abwasche, dann ist das alles wunderbar.
Ja, fairer
Punkt.
Das
ist häufig so eine Ausrede. Ja. Ich habe keine Duschen hier, ich kann es nicht machen. Mhm. Ich habe eben gesagt, wir begleiten die europäischen Astronauten an Bord der Internationalen Weltraumstation. Die trainieren im Schnitt 2,5 Stunden am Tag und die haben auch keine Dusche da oben. Die wischen sich auch letzten Endes feucht ab. Das geht für 6 Monate.
Das ist so interessant. Vielen Dank, dass du das teilst. Das ist so spannend. Wir sind jetzt ja leider wirklich schon am Ende, aber wir haben weder über deine Sicht als Theologe auf das Thema Bewegung und Gesundheit gesprochen, noch haben wir über die Astronautenforschung gesprochen. Und worüber ich ja auch noch gerne mit dir sprechen würde, ist dein Kulturpessimismus. Aber das müssen wir auf eine andere Episode verlagern. Die Diskussion werden wir bitte noch haben.
Ich freue mich drauf.
Ja, vielen Dank, Stefan, für deine Zeit.
Kulturpessimismus, was ist das
denn jetzt her? Ja, komisch, ich weiß nicht. Du hast mal so einen Kommentar abgelassen. Ja.
Nein, das kann nicht sein.
Ich danke dir jedenfalls für deine Zeit heute. Das hat super viel Spaß gemacht. Ich glaube, es war super viel Wichtiges für unsere Hörerinnen und Hörer dabei. Und also ich freue mich auf unsere nächste Episode.
Fantastisch, Stefan. Vielen, vielen Dank für die sehr klugen Fragen. Du warst bestimmt vorher laufen, da bin ich mir ganz sicher.
Sehr gerne, ja. Mach's gut, bis dann. Ciao.
Das war eine weitere spannende Episode bei Gesundsein. Ich hoffe, ihr konntet wieder wertvolle Impulse und praktische Ansätze für euren gesünderen Alltag mitnehmen. Ihr findet die wichtigsten Infos zur heutigen Episode in den Shownotes. Abonniert den Podcast, um keine Episode zu verpassen und teilt ihn gerne mit Menschen, denen ihr auch einen gesünderen Alltag wünscht. Ich freue mich, euch in den nächsten Episoden weitere spannende Expertinnen und Experten zu hochinteressanten und hochrelevanten Themen für unser Gesundsein vorzustellen. Habt ihr Fragen, Anregungen oder Feedback, meldet euch gerne bei mir unter stephanie@gesundsein-podcast.com. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart und bis zum nächsten Mal bei Gesundsein.